von der Straße aus, außerparlamentarisch, die Politik beeinflussen wollte. Dort ist die Stimmung gegen viel Verpackung, gegen viel Gewerbe und gefährlichen Müll da. Was fehlt, ist eine Gruppierung, die diese Energien bündelte und in Politik umsetzte. Hierzu noch ein Hinweis. Dass sich auf Landesebene etwas tut, zeigt eine Veranstaltung, die für kommenden Montag, den 25. September in Stuttgart angesetzt ist. In der Fildehalle in Leinfelden-Echterdingen findet eine Podiumsdiskussion mit dem Titel zur landesweiten Müllproblematik statt. Ist die Bürgeraktion das bessere Müllkonzept?
Sticks and stones will break my bones. Always will be true. And when your mom is dead and gone, I'll sing this lullaby just for you. What becomes for the little boys who never comb their hair? They line up all around the block on the nickel.
Over there. what becomes of all the little boys run away from home? The world just keeps getting bigger once you get out on your own. Here's to all the little boys. The sun man takes you sleeping with a pillow man on a nickel over there. So climb up through that buttonhole and fall right up the stairs. And I'll show you where the short dogs grow on a nickel. No
So, ihr hört immer noch die Infosendung von Radio Dreiklang. Das war Tom Waits mit dem Lied On the Nickel aus der Platte Heart Attack and Wine. Wir waren heute zu zweit in der Redaktion und von daher werdet ihr auch nachher noch ein bisschen Musik hören. Wie knapp und wie gut getimt dennoch das heute war, kann ich damit vielleicht veranschaulichen, dass ich euch sage, dass die Rita eben jetzt noch die Ansage fertig geschrieben hat für den nächsten Beitrag, und zwar geht es um die KTS in Freiburg. Also Rita.
Stoppt die KTS jetzt noch. Gestern Abend traf sich die Bürgerinitiative gegen die KTS. Konzepte erörtert, wie der Bau der KTS im Rahmen der Kommunalwahl noch verhindert werden kann. Die Frage stellt sich, ob es überhaupt noch Möglichkeiten gibt, den Bau der KTS zu verhindern, weil der letztjährige Bürgerentscheid ignoriert wurde und die KTS im Haushalt abgesegnet wurde. Über den Stopp der KTS nun Werner.
Kann die alte Gemeinderatsentscheidung für die KTS wieder rückgängig gemacht werden? Das ist überhaupt keine verbindliche Bauzusagen gemacht worden. Das heißt also, bei einer jetzigen Ablehnung von dem alten Gemeinderatsbeschluss für die KTS würden keinerlei Regressanforderungen oder Ansprüche an die Stadt herangetreten werden. Im Gegenteil, also die Stadt hätte einiges gewonnen, wenn sie heutzutage oder jetzt gegen die KTS entscheiden würde.
Es hieße, diese 130 Millionen Mark könnten gestrichen werden im Haushalt und es ist jetzt nur eine Zahl im Haushalt, die durch einen einfachen Gemeinderatsbeschluss aufgehoben werden kann. Und angesichts der steigenden Wohnungsnot und auf der anderen Seite die explosiven Kosten für die KTS, die ursprünglich mit 90 Millionen Mark veranschlagt waren und jetzt absehbar ist, dass es über 130 Millionen steigt, muss Mensch sich ja fragen, dass der Bürgerwiderstand sich ausweitet und dass sich die Gemeinderatsmitglieder in nächster Zeit wieder damit beschäftigen müssen.
Ja, du hast jetzt hier schon vorgegriffen auf die 130 Millionen. Also ich muss es vielleicht nochmal kurz erläutern, wieso 130 Millionen wir davon ausgehen, dass es so eine enorme Kostensteigerung geben wird. Diese 90 Millionen, die damals der Gemeinderat festgelegt hat, die waren fixiert auf das Jahr 1987 bei einer jährlichen Baupreissteigerung von 2%. Inzwischen ist aber aufgrund des Baubooms mit einer Baupreissteigerung von bis zu 10 und über 10% zu rechnen und gar nicht abwegig, dass es auch noch auf längere Zeit praktisch sich so anhalten wird. Wir haben da eine Rechnung gemacht gehabt, dass bei einer 10%igen Baupreissteigerung, wenn mit 1992 im Bau begonnen werden würde, 134 Millionen allein die KTS kosten würde. Wobei natürlich da noch viel mehr dranhängen würde. Zum Beispiel Dinge, die zur KTS gehören, aber die der Gemeinderat anderen Projekten zugeschoben hat, zum Beispiel der Sanierung des Seelandsviertels, was nur im Zusammenhang mit der KTS zu sehen ist. im Zusammenhang mit der Bismarck-Allee, die auch nur im Zusammenhang mit der KTS zu sehen ist. Da sind zum Beispiel die Verlagerung des Hotels Tyrrhen mit 15 bis 20 Millionen zusätzlichen Kosten noch zu erwarten. Dann sind zum Beispiel das Vordach mit 800.000 Mark noch gar nicht verbucht, wer das genau zahlen soll. Da kommen Kosten in Bezug auf die Außenanlagen, die einfach dem Bismarck-Allee-Projekt und der Seelandsanierung zugeschoben worden sind. Das sind Kosten in Höhe von 1,5 Millionen.
Ja, und jetzt kommt auch noch die Theatersanierung hinzu, die noch sehr viel Geld verschlingen wird. Und außerdem, aufgrund der Wohnungsnot, musste endlich was geschehen, inwieweit Wohnungen nun gebaut werden und wo. Das ist die Frage. Zumindest sollen 130 Millionen für die nächsten 6 Jahre zur Verfügung gestellt werden. Und das bedeutet nochmal 130 Millionen. Und wo soll der Gemeinderat das hernehmen?
Also du hast das Stadttheater angesprochen gehabt mit der Renovierung oder Sanierung. Wichtiger ist der zweite Punkt, dass wir momentan eine akute Wohnungsnot haben. Und da ist jetzt vor der Gemeinderatswahl, wahrscheinlich typisch, plötzlich von 1000 Wohnungen, die die Stadt bis 1996 bauen will, das Gespräch, wofür 150 Millionen veranschlagt worden sind. Abgesehen davon, dass diese 1000 Wohnungen ein Tropfen auf den heißen Stein sind, momentan brauchen wir 5000 Wohnungen und das sind 1000 Wohnungen, ja, ein Fünftel, also wirklich gering, sind diese 150 Millionen, wo die herkommen sollen, gar nicht abgesichert. Die Stadt wirft also mit Zahlen herum, mit Geld herum, das sie nicht hat. Dann kommt natürlich, wie du gesagt hast, auch dieses Stadttheater dazu, was sicher nicht das drängendste Problem ist, aber was sicher drängender ist als eine KTS, wo eine spielbare Renovierung 90 Millionen kosten würde. Und das sind wirklich eindeutige Argumente, dass diese KTS einfach nicht tragbar ist für den Gemeinderat. Wir haben eine Pro-Kopf-Verschuldung, die immens ist in Freiburg und das ist sicher nicht mehr für einen Bürger vertretbar.
Was wollt ihr denn nun als Bürgerinitiative gegen die KTS machen? Wie wollt ihr nun mobilisieren? Was für Aktivitäten stehen auf dem Programm?
Also wir haben eine Parteienbefragung gestartet, wo wir die Kandidaten mit 3 Fragen konfrontieren, auf die wir eine eindeutige Antwort erwarten. Das wird unterschrieben, muss vom Kandidaten geschrieben werden, dass es eigentlich eine bestimmte Verbindlichkeit hat, wobei ich natürlich zugeben muss, dass diese Verbindlichkeit nicht juristisch möglich ist, dass man ihn nachher dann irgendwie dazu verpflichtet, dass er das, was er vorher gesagt hat, auch nachher einhält.
Also kein imperatives Mandat. Worin sieht er dann den Sinn und Zweck dieser Aktion?
Ja, wir denken halt, dass es trotzdem eine ganz gute Orientierungshilfe ist. Ja, für den Bürger.
Und macht das publik? Was leistet ihr an Öffentlichkeitsarbeit, um die Bürger gegen die KTS zu mobilisieren?
Also wir machen es auf jeden Fall publik, und zwar in einer Pressekonferenz werden wir das Ergebnis bekannt geben. Außerdem verteilen wir ein Flugblatt bzw. eine kleine Zeitung, in dem wir nochmal ganz ausführlich auf die KTS-Problematik eingehen und am Anhang nochmal auf das Ergebnis dieser Befragung nochmal zeigen, was aus dieser Befragung herauskam.
Gibt es sonst noch Aktionen, Plakate, Flugblätter und so weiter?
Ja, wir machen noch Plakate mit dem Motto, die KTS wird nicht gebaut, wenn nur KTS-Gegner gewählt werden, und außerdem halt, was ganz wichtig ist, Wohnungen statt KTS.
Plant ihr auch in dem Rahmen Veranstaltungen?
Also nicht mehr eine Großveranstaltung vor der Wahl. Aber wir haben nach der Wahl vor, eine Großveranstaltung zu machen, da die KTS ja nicht das Einzige, was uns interessiert ist, sondern dass da noch ein ganzer Rattenschwanz dran hängt, wollen wir noch eine Großveranstaltung nach der Wahl zur demokratischen Stadtentwicklung machen, wo wir nochmal hoffen, intensiv auf den neuen Gemeinderat einwirken zu können.
Wie sieht's aus? Ihr braucht doch sicherlich noch Leute, und es gibt auch wahrscheinlich Hörer und Hörerinnen, die sich für die Bürgerinitiative gegen die KTS interessieren, sich vielleicht noch beteiligen wollen an Aktionen, Flugblätter verteilen. Kannst du mal Telefonnummer und Adresse von euch durchgeben?
Ja, das hoffe ich sehr, dass noch Hörerinnen sich interessieren. Wir haben einen Telefondienst eingerichtet im Radikaldemokratischen Zentrum, und zwar von 18 bis 20 Uhr jeden Tag. Die Telefonnummer ist 33321, nochmal 33321, oder wir treffen uns jeden Donnerstag um 20 Uhr im Löwenkeller am Donnerstag.
Vielen Dank.
Tschüss.
Wohlfahrtsausschusssitzung. Gestern Nachmittag fand eine Sitzung des Jugendwohlfahrtsausschusses in Freiburg statt. Wohlfahrtsausschuss setzt sich aus Parteivertretern des Gemeinderats, die nach dem Quorum im Gemeinderat entsendet werden, und aus Fachleuten der Sozialarbeit zusammen. Nun ein Telefongespräch mit unserem Korrespondenten, der die Sitzung des Jugendwohlfahrtsausschusses gestern beobachtet hat. Auf der Tagesordnung war zuerst als Schwerpunkt eine Vorstellung der offenen Jugendarbeit in Freiburg und danach Freiburg als kinderfreundliche Stadt als Nebenthema vorgesehen. Kannst du mir sagen, was gestern behandelt worden ist über das Thema die offene Jugendarbeit und was dazu beschlossen wurde?
Ups, jetzt haben wir es. Also, da ist ein kleiner Fehler am Mischpult. Ich entschuldige das. Und
das wahlträchtigere Thema kinderfreundliche Stadt
behandelt
wurde.
Könntest du das bitte noch mal ganz kurz wiederholen, weil uns ein Fehler in der Technik unterlaufen ist. Du bist gar nicht gehört worden.
Bin ich jetzt drauf?
Ja.
Also am Anfang wurde im Jugendwohlfahrtsausschuss beschlossen, dass die Tagesordnung geändert wird. Als erster Tagesordnungspunkt war ein Bericht zur Lage der Jugendarbeit in Freiburg geplant. Dazu waren dass verschiedene Vertreter aus den Jugendzentren berichten und auch ein Videofilm gezeigt wird, was in der Jugendarbeit überhaupt geleistet wird alles. Insgesamt waren dazu 45 Minuten geplant, um eben den verehrten Damen und Herren das darzustellen. Und anschließend war geplant, 30 Minuten noch in eine intensivere Diskussion zu kommen, um eben die Probleme insgesamt auch nochmal diskutieren zu können.
Warum wurde denn Freiburg als kinderfreundliche Stadt in den Mittelpunkt gerückt?
Ja, und eben der zweite Tagesordnungspunkt war dann kinderfreundliche Stadt. Und diese zwei Tagesordnungspunkte wurden dann vertauscht. Das heißt, dass kinderfreundliche Stadt, wie heute auch in der Badischen Zeitung zu lesen ist, nur diskutiert wurde. Insgesamt wurden für dieses Thema ein Dreiviertelstunden verwendet. Und es war dann so, dass die Leute, die das Interesse hatten, eben die Jugendpolitik nochmal zu diskutieren und darzustellen, dass diese Leute gedacht haben, es ist jetzt besser, den Tagesordnungspunkt ganz abzusetzen, bevor eben die Vertreter der Parteien oder die Vertreter der Sozialszene dann die Sitzung verlassen und eigentlich gar nicht der Zweck, der eigentlich erreicht werden sollte, nämlich die ganze Sache zu diskutieren, erreicht werden kann.
Ja, ist denn der Jugendwohlfahrtsausschuss wenigstens zu einem Ergebnis bei der Diskussion Freiburg als kinderfreundliche Stadt gekommen, zu einem kleinen Ergebnis, oder wurde das als Wahlkampfpropaganda ausgeschlachtet?
Also man musste schon den Eindruck haben, dass einfach kinderfreundliche Stadt Freiburg viel wahlträchtiger ist als die Jugendpolitik. Und wie gesagt, es wurde sehr ausführlich darüber diskutiert. Es war vielleicht auch deswegen, weil Radio Breisgau eingerichtet war, live zu übertragen. Und insgesamt war ja auch eine Beschlussfassung vorgesehen zu diesem Thema, dass eben die 80.000 Mark, die bisher bereitgestellt wurden im Haushalt 1989, freigegeben werden. Die sind bisher also mit einem Sperrvermerk gesperrt gewesen und die wurden jetzt freigestellt. Und man kann da insgesamt also für 30.000 Mark zur Einrichtung von Spielsachen in den Büros von verschiedenen öffentlichen Einrichtungen wie Sozial- und Jugendamt, Amt für öffentliche Ordnung, Rathaus und da wurde dann lang drüber diskutiert, ob nicht noch also von diesen 30.000 Mark 10.000 Mark für Einrichtung eines Kinderspielplatzes auf dem Stühlinger Kirchplatz eingerichtet werden, und das wurde dann im Endeffekt auch beschlossen. 50.000 Mark, und das wurde dann auch beschlossen, sollen für die Verbesserung an den Freiburger Schulhöfen bereitgestellt werden.
Abgesehen von diesen Entscheidungen könnte Mensch aber so als Fazit mehr oder weniger ziehen, dass die Sitzung überflüssig war, da sie zu Wahlkampf politischen Zwecken missbraucht wurde. Wird es nach der Kommunalwahl zu einer Neuauflage mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung zur Jugendarbeit insbesondere geben?
Also der Koordinationskreis Freiburger Jugendzentren hat ja ein ganz ausführliches Papier dem Jugendwohlfahrtsausschuss vorgelegt mit insgesamt 130 Seiten. Ich denke, dass also die Fachöffentlichkeit und die politischen Vertreter nicht daran vorbeikommen, dieses Thema wieder zu behandeln. Das Interesse jetzt von Leuten, die in der Jugendarbeit beschäftigt sind, ist eben eine stärkere Diskussion mit den politisch Verantwortlichen zu kommen und wir hoffen halt, dass dann, wenn der Jugendwohlfahrtsausschuss neu konstituiert ist, dann eben eine solche Diskussion noch stattfinden kann.
Ja, ist gut. Vielen Dank für das Interview.
Schön.
Ja, nochmal ein dickes Entschuldigung an die Hörer und Hörerinnen und natürlich auch an den Hannes. Zwei kleine Hebelchen, die in die falsche Richtung lagen. Sorry. Wir machen jetzt weiter mit Musik, und zwar hört ihr jetzt ein Stück von King Crimson.
Night a sable dome scattered with diamonds spews my dust from a light year. Squeeze me to her breast solely with carbon strung my warp across time. Gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her. Bid me face the east, close me in questions, built the sky for my dawn.
Thank you.
and cages. Strong men lost their empty box, collapse and lion shot in their teeth. Clubs reach round the ring, stallions stampeded, pandemonium seesaw. I ran for the door, ringmaster shouted, all the fun of the circus.
Kurdistan geht das Leiden weiter, der Widerstand wird stärker. Gestrigen Info berichtet, wurden am Samstag 9 unbewaffnete kurdische Dorfbewohner aus Derebuyu in Kurdistan vom türkischen Militär erschossen. Jeder kurdische Tote, vom Militär ermordet, wird nachträglich zum Terroristen erklärt. Ein juristisches Nachspiel gibt es nicht. So auch hier. Die Staatsanwalt von der Stadt Silopi leitet kein Verfahren gegen das türkische Militär ein. Begründet wird dies mit einem Gesetz über das Ausnahmerecht, das eine Anklage den Staatsanwälten gegen Soldaten des türkischen Militärs verbietet. Zur Beerdigung der neuen Kurden versammelten sich am Dienstag 2000 Menschen. Die Menschen verlangten eine Autopsie. Parolen wie »Nieder mit dem Faschismus«, »Wir wollen Gerechtigkeit« wurden laut. Die endete mit einem brutalen Militäreinsatz. Das türkische Militär schoss auf die Menschen. Etwa 30 Personen wurden festgenommen. Unterdessen wurden auch die drei Augenzeugen der Vorfälle, nachdem das Massaker von der Presse aufgegriffen wurde, verschleppt. Der Dorfvorsteher von Derebuyu wurde nach einem Gespräch mit einem sozialdemokratischen Parlamentarier verhaftet. Inzwischen haben alle 400 Einwohner aus Angst vor dem Militär das Dorf Derebuyu verlassen. Nun bei Verwandten in Silopu. Sich den Schutz von Parlamentariern und Journalisten. RDL sprach mit einer Vertreterin des Kurdistan-Komitees über die momentane Situation.
Es ist folgendes, also die Spannung, die schon seit dem 18. September vorhanden ist, dauert heute noch unvermindert an. Du hast es gerade eben selber gesagt, die Dorfbewohner haben das Dorf verlassen, sind jetzt in der Stadt. Es haben sich zahlreiche auch Parlamentarier der SAP und so weiter, also der Sozialdemokratischen Volkspartei und so weiter, dort eingefunden, um diese Personen, also diese Menschen, über 400 Menschen sind das, um die vor weiteren Massakern zu schützen.
Denn ist das möglich?
Das ist durchaus möglich, wenn man die Erklärungen von einzelnen Repräsentanten des türkischen Staates als auch der Armee vor Augen führt, in dem gesagt wird, also ihr seid sowieso alle Terroristen, was macht das schon, ob ihr lieber heute als morgen verreckt? Zum Beispiel wie die Erklärung des Bürgermeister von Schirnack, der diese Worte gesagt hat. Und wenn man auch bedenkt, dass Mitte Juni Beschlüsse gefasst worden sind, denen zufolge in Botan selber, also dort, wo auch Slopi sich befindet, in diesen Gebieten Bombardierungen stattfinden sollen. Und es besteht durchaus auch Verdacht, dass dabei Giftgaseinsätze durchgeführt werden.
Wie ist das denn? In Kurdistan herrschen ja bürgerkriegsähnliche Zustände. Wird das sich jetzt ausweiten und verschärfen? Wird das weitere Unruhen in der kurdischen Bevölkerung hervorrufen? Oder ist das mehr als ein alltägliches Geschehen zu bezeichnen, das dann zufälligerweise in die Presse gelangt ist?
Ja, also es ist folgendes. Es wird in Kurdistan ein Befreiungskampf erlebt.
Das ja, ja.
1984 und dieser Befreiungskampf zeigt heute seine Früchte eigentlich,
ja,
die vor 5 Jahren deren Samen vor 5 Jahren gelegt worden sind. Und es ist durchaus so, dass diese, wie zum Beispiel an Anfang August bei Hakkari, also in der Nähe von Schirnak, zum Beispiel 15.000 Menschen auf die Straße gegangen sind und protestiert haben, oder wie im Mai in Hakkari 500 Menschen sind da auf die Militärkaserne losgegangen. Also es ist zu sehen, dass sich der Krieg, der Befreiungskrieg, immer mehr zu einem Volkskrieg umwandelt, an dem sich fast alle Schichten der Bevölkerung beteiligen. Und das ist vor allem in Botan, also ein Gebiet, eine Region in Kurdistan, wo der Guerillakampf am stärksten jetzt ist, ist diese Entwicklung am intensivsten zu beobachten auch. Und wir denken, das wird sich auswirken, derartige Volksbewegungen, wir nennen sie Serhildan, das heißt Aufstand, Volksaufstand, werden in naher Zukunft noch ausgeweitet und noch mehr erlebt.
Und was wird denn jetzt nun mit diesen 400 Bewohnern des Dorfes passieren? Können sie überhaupt noch in ihr Dorf zurückkehren irgendwann, oder müssen sie jetzt in der Stadt leben, um nicht irgendwann verhaftet zu werden? Was passiert mit den Augenzeugen? Werden sie wahrscheinlich tot aufgefunden werden, wie dieser Dorfbewohner, mhm, und mit den anderen 30 Personen, die auf dieser Versammlung verhaftet wurden?
Also darüber, diese Frage können wir so in der Weise nicht beantworten, und zwar deshalb nicht. Es sind ja nicht nur, also dieses Beispiel ist eigentlich eins von zahlreichen Beispielen, die in Kurdistan erlebt worden sind und heute noch erlebt werden, aber der Zufall ist eben die, dass dieses Ereignis an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil nämlich die Bevölkerung dieses Dorfes sich dagegen gewehrt haben, öffentlich sich dazu geäußert haben. Und was mit den Personen wird, also es ist klar, diese Menschen werden zurückkehren in ihr Dorf, sie werden weiterhin in Angst leben, dass sie jederzeit betroffen werden, dass sie selber so werden, aber es ist klar, es wird ein Krieg erlebt, und dabei werden die Zivilbevölkerung ebenfalls Ziel von Massakern, eben wie die des türkischen Staates. Also es wird eine ähnliche Entwicklung erlebt wie in Vietnam, bei denen also Vielzahl der Bevölkerung dabei ums Leben gekommen ist.
Da kann man diesen Schritt des Dorfes als sehr ungewöhnlich und wahrscheinlich für die weitere Entwicklung des Freiheitskrieges der kurdischen Bevölkerung als bedeutsam bewerten. Weil wahrscheinlich, wenn in anderen Dörfern, wo das eine Alltäglichkeit ist, dass die vielleicht auch an die Öffentlichkeit gehen, diesen Schritt wagen, und dass dadurch ja ein Erfolg erzielt wird, Aufmerksamkeit erweckt wird.
Es ist zu beobachten auch. Also man hätte vor vielleicht 2 Jahren niemals daran geglaubt, dass in Kurdistan die Menschen irgendwann mal, also in dieser Form, auf die Repression, die Unterdrückung und Massaker reagieren würden. Das hätte sich vor 2 Jahren niemand ausgedacht, aber es ist zu sehen, dass der Befreiungskampf eben eine sehr starke Wurzel in der Bevölkerung gefasst hat und auf dieser Ebene sich Organisierungen vollzogen haben, die Organisierung stattgefunden hat und weiterhin noch stattfindet, und auf dieser Grundlage auch derartige Entwicklungen, die sie heute jetzt für uns unbedeutsam oder bedeutsam sind, sehr unheimlich große Entwicklungen sind, werden in Jahre vielleicht 1990, 91 gewöhnliche, tagtäglich in der Presse also erschienene Ereignisse werden. Und das ist natürlich ein sehr großer Widerstand, die Bewohner dieses Dorfes geleistet haben. Sie haben ihre Angst vor dem Angst selber überwunden und sind dazu übergegangen, um welchen Preis auch immer, den Widerstand zu erheben. Mhm. Und das ist eigentlich der Faktor, der ein Volk eigentlich unbesiegbar machen lässt, wie man auch aus anderen Befreiungsbewegungen in der Welt gesehen hat. Natürlich möchten wir unter diesen Umständen, in denen unser Volk heute in Kurdistan lebt, auch einen Appell an die bundesdeutsche fortschrittliche Öffentlichkeit machen, sich immer mehr sich dieser Sache anzunehmen und Solidarität mit dem kurdischen Volk in seinem Kampf um seine Unabhängigkeit zu erheben. Das ist das, was ich noch sagen wollte.
Ist gut.
Ich bedanke mich.
Ich mich auch. Gut. Wiederhören.
So, wir sind fast am Ende der Sendezeit der Infosendung. Wie ihr gemerkt habt, ist leider das Telefongespräch nach Stuttgart nicht zustande gekommen. Wir haben noch ein paar Veranstaltungshinweise und Durchsagen. Ein großes internationales Fest, morgen Samstag, 23. September, ab 17 Uhr in Emding, in der Fritz-Böhle-Halle, und zwar von der Ausländerberatung Emding und den ausländischen Vereinen. Das Programm wird von vielen Folkloregruppen gestaltet. Morgen Abend, wer Lust hat, um 5 in Emding, großes internationales Fest mit Folkloregruppen in der Fritz-Böhle-Halle. Dann eine Durchsage, die ihr vielleicht in letzter Zeit öfters gehört habt. Hier steht oben drauf an alle Radiomacherinnen. Und zwar eine Durchsage, dass sich beim Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen die Telefonzeiten geändert haben. Und zwar täglich von 20 bis 24 Uhr könnt ihr anrufen unter der Nummer 33339. Also viermal die 3 und die 9 zum Schluss. Ansonsten, wenn ihr also nicht zwischen 20 Uhr und 24 Uhr anruft, könnt ihr eure Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen. Dann weitere Veranstaltungshinweise. Gießereihalle im Exil, wie ihr vielleicht gehört habt, sind die Gießereihallenleute mussten die ausziehen wegen der hohen Bleikonzentration in der Luft in der Gießereihalle. Freitag, 22. September, Tanztheater Oberlinden 4, Eva Weismann, Eisentanz um 20.30 Uhr, und zwar Tanztheater Oberlinden 4, Eva Weismann, Eisentanz. Dann auch noch heute Abend im E-Werk FEW-Halle Ferdinand-Weiß-Straße 6a um 22.30 Uhr Kompanie Caprice, das Massakerspiel. Kompanie Caprice, das Massakerspiel. Heute Abend im E-Werk der FEW-Halle in der Ferdinand-Weiß-Straße 6a um 22.30 Uhr. So, dann habe ich noch eine Durchsage in eigener Sache. Radio Dreieckland morgen von 13 bis 14 Uhr, und zwar von der Mülheimer Redaktion. Die Mülheimer Hermann-Burte-Straße trägt den Vornamen eines der bedeutendsten Vordenker und Propagandisten des Nationalsozialismus. Die Straße soll auf Antrag vieler in René-Schickerle-Straße umbenannt werden. Eine Unterschriftenaktion läuft derzeit. Am Samstag, den 23. September, also morgen von 13 bis 14 Uhr, stellt Radio Dreieckland den großen Europäer, Pazifisten und Demokraten vor. Schickerle statt Burte heißt es in der Sendung Hinterem Mond der Mülheimer Regionalredaktion auf UKW 102,3 MHz Radio Dreieckland. So, jetzt muss ich hier schnell nochmal wühlen, ob ich nicht doch noch was vergessen habe an Veranstaltungen. Ja, also diese Durchsage möchte ich auf jeden Fall auch noch machen, und zwar ist es ein Flugblatt, das von der GEW stammt, den GEW-Studentinnen, und zwar, dass sich auf die Wohnraumnot bezieht und die GEW-Börse versucht, Leute zu gewinnen, WGs oder Mieter, die für 1 bis 2 Wochen kostenlos eine Studentin oder einem Studenten eine Unterkunftsmöglichkeit geben. Sinn der Sache ist die, dass bei der Wohnraumnot zurzeit nicht nur diejenigen Studenten in Freiburg bleiben können, die sich für die Übergangszeit ein Hotelzimmer leisten können. Also wer welche WG oder welcher Mieter für 1 bis 2 Wochen jemand aufnehmen kann, der kann sich melden bei der GEW-Börse. Ausdrücklich wird natürlich darin auch gesagt, dass dies nichts an der katastrophalen Wohnungssituation ändern wird. Es ist nur für diejenigen gedacht, die ansonsten nirgendwo unterkommen können. Die sollten wir nicht nach Hause schicken. Also GEW-Börse, Infobüro, da könnt ihr anrufen unter der 2101-234 hier in Freiburg. Nochmal 2101-234. Und ansonsten möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass das Wohnungsnotplenum dienstags zwischen 18 und 20 Uhr in der alten Uni tagt. Wohnungsnotplenum Dienstag, 18 bis 20 Uhr, also diejenigen, die sich da mal orientieren wollen, die vorbeischauen wollen, 18 bis 20 Uhr in der alten Uni. So, ich glaube, das waren jetzt dann die Veranstaltungshinweise. Ich gucke nochmal um mich rum. Ich hoffe, ihr könnt uns die paar Pannen verzeihen. Wie gesagt, es war für uns die erste Sendung. Die Technik, ich glaube, wir haben es einigermaßen gut hingekriegt. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Und das waren sie dann mal wieder heute, die
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Der Müll, die Stadt und eine Pressekonferenz der Grünen. Eines ist sichtbar und für viele nicht mehr tragbar. Der Industrie- und Konsummüll wächst. Wer in den letzten Jahren beim Einkaufen aufgepasst hat, konnte feststellen, wie die Taschen immer praller und schwerer wurden, obschon eigentlich die gleiche Menge an Nahrung eingekauft wurde. Das lag nun weniger daran, dass sich in diversen Nahrungsmitteln Schwermetalle befanden oder dass etwa die Lebensmittel gehaltvoller und vitaminreicher geworden sind. Nein, die Verpackungen sind größer, schwerer und dicker als früher. Ein Apfel kommt heute mit Wachs, Styropor, Plastikfolie und oft Plastiktüte. Das Resultat ist bekannt. Die Müllberge wachsen, die Verpackungsindustrie boomt. Die Politik hat versagt. Die Verpackungslobby verbietet sich Eingriffe in den Müllmarkt. Wer heute Milch in der Mehrwegflasche kauft, zahlt 50 Pfennig mehr als diejenigen, die sich Breisgaus Milch im Plastiksack mit nach Hause nehmen. Freiburg. Pro Kopf und Jahr produzieren die Bobbele in ihrer souveränen Stadt über eine Tonne Müll, das heißt über 1000 Kilo Abfall. Insgesamt werden sich Haus-, Gewerbe- und Baumüll 1989 auf 197.000 Tonnen belaufen. Noch 8 Jahre und die Deponie Eichelbuck ist voll. Genehmigungsverfahren für neue Deponien sich auf 8 bis 9 Jahre hinziehen können, muss jetzt gehandelt werden. So wenigstens sehen es diejenigen, die Müllzahlen der letzten Jahre fortschreiben und hochrechnen und dabei die Müllproduktion als postmoderne Naturgewalt ansehen. Anderer Meinung sind die Grünen. Ihre Stadtratsfraktion lud heute zu einem Pressegespräch zum Themenkomplex Müllvermeidung, Müllverwertung und Müllverbrennung. Das Land Baden-Württemberg und der Müllzweckverband Breisgau, bestehend aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und der Stadt Freiburg, favorisieren die Müllverbrennung und setzen auf neue Müllverbrennungsanlagen. Ein Gutachten des Zweckverbandes im August, der Öffentlichkeit unterbreitet, stützt diesen Weg der Müllbeseitigung. Die Grünen kritisieren das Müllverbrennungsmodell. Sowohl was die Kosten anbetrifft, von 200 Millionen D-Mark für eine neue Verbrennungsanlage war die Rede, als auch was die Belastung der Umwelt angeht. Schadstoffe wie etwa Dioxin geraten beim Verbrennen an die Luft. Aus der entstehenden Schlacke können später Schadstoffe ausgewaschen werden und ins Erdreich gelangen. Für die Grünen hingegen stehen Müllvermeidung und Wiederverwertung an erster Stelle. Ihren Berechnungen zufolge kann der Stadtmüll um mehr als die Hälfte von 197.000 Tonnen auf 93.000 Tonnen reduziert werden. Das hieße auch, dass der herbeigeredete Entscheidungszwang hinfällig wäre. Erst in 20 Jahren wäre Eichelbuck voll und nicht schon in 8 Jahren. Die Reduzierung des Mülls soll nach dem Konzept der Grünen erreicht werden durch erstens Sortierung des Gewerbemülls in wiederverwertbares und nicht wiederverwertbares Material. Derzeit werden rund 80.000 Tonnen Gewerbemüll, das heißt 40% des Gesamtmülls, einfach so ungeordnet auf die Deponie gekippt. Zweitens Einführung einer Biotonne und damit eine groß angelegte Kompostierung von organischen Abfällen. Und drittens durch Verstärkung der Abfallberatung und Aufklärung der einzelnen Haushalte. Mit den so erzielten Einsparungen wären die Zahlen des Tabaseran-Gutachtens des Zweckverbands überholt. Eine aufgezwungene Schnellentscheidung für oder gegen Müllverbrennung verhindert. Allerdings nur, wenn dieses Müllrecycling-Konzept in den nächsten Jahren umgesetzt würde. Ansonsten bliebe es dabei, in 8 Jahren wäre Eichelbuck voll. Bleibt ein grundsätzliches Problem ungelöst. Wie kann Müll direkt bei der Produktion verhindert bzw. vermindert werden und dies in einem aufs Wegwerfen und Produzieren ausgerichteten Wirtschaftssystem? Auch die Grünen sind sich des grundlegenden Konflikts bewusst und sehen, dass Kommunalpolitik kaum Wirtschaftspolitik beeinflussen kann. Wenn die Müllberge wachsen, so liegt dies nicht an einzelnen Städten. Auf die Frage, wie dieser Konflikt gelöst werden könnte, zeigt sich der grüne Stadtrat ratlos. Da solle man auf Rot-Grün hoffen, es gäbe viele Gesetzeseingaben der grünen Landtags- und Bundestagsfraktion. Erstaunen. War da nicht mal eine Gruppierung, die von unten, von der Straße aus, außerparlamentarisch, die Politik beeinflussen wollte? Dort ist die Stimmung gegen viel Verpackung, gegen viel Gewerbe und gefährlichen Müll da. Was fehlt ist, eine Gruppierung, die diese Energien bündelte und in Politik umsetzte. Hierzu noch ein kurzer Hinweis. Dass sich auf der Landesebene etwas tut, zeigt eine Veranstaltung, die für kommenden Montag, den 25. September in Stuttgart angesetzt ist. In der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen findet eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Nein zur landesweiten Müllproblematik" statt. Veranstalterin ist die Bürgeraktion Das bessere Müllkonzept.